Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
Die habe ich getroffen. Voll erlegt, das Viech. Hammer.
Tom ist mit seiner Freundin in Namibia unterwegs. Die erste Episode war schon ein echter Knaller. Ich denke da gern zurück an die Schlangenbegegnung, an einen tollen Campingplatzbetreiber, an Nächte im Van. Tom, und heute Teil 2 von Namibia geht direkt los mit einer Schießerei, oder was?
Ja, also wir gehen in dieser Episode auf Safari und es wird geschossen. Ja, findet nicht jeder jetzt so gut, aber ich sag mal, ich habe da eine Erinnerung mit nach Hause genommen. Ja, die kann man so in keinem Laden kaufen.
Und los geht's auch heute in dieser zweiten Namibia-Folge, natürlich mit dem Nice to Know. Lufthansa fliegt direkt aus Frankfurt in die Hauptstadt Windhoek. Etwas günstiger wird es, wenn man Verbindungen über Johannesburg in Südafrika wählt. Und wie immer lohnt es sich früh um die Anreise zu kümmern. Besonders Tierfreunde zieht es in die Nationalparks. Zur Einfahrt benötigt man oft eine Erlaubnis, den sogenannten Permit. In der Hochsaison kann es an den Eingängen zu Staus kommen. Das solltet ihr auf jeden Fall bei der Planung berücksichtigen. Oder ihr schaut auch nach einer Alternative, so wie Tom und seine Freundin das in dieser Episode noch tun werden. Als beste Reisezeit gelten die Monate April bis Oktober, also der Winter auf der Südhalbkugel. Da reichen die Temperaturen von 20 bis knapp 30 Grad. Im namibischen Sommer wird es deutlich heißer und in der starken Regenzeit von Dezember bis Februar manchmal auch ziemlich nass. Also ich glaube, da sollte man lieber nicht reisen. Tom, ihr wart im Oktober da, glaube ich, ne?
Das ist richtig. Wir waren im Oktober da und haben uns einen Camper geholt vom Anbieter Camper Days. Mit dem waren wir wunderbar unterwegs. Entweder haben wir im Camper geschlafen oder ab und zu auch mal auf einer Lodge oder Guestfarm. Und das ist meiner Meinung nach auch die beste Art, dieses Land zu erkunden. Dann ist man ganz autark, absolut unabhängig, kann machen, was man möchte.
Heute geht's also ins Landesinnere in dieser Episode. Wohin entführst du uns denn heute?
Wir haben uns nach Norden bewegt, zum Meteorite Rest Camp, so heißt dieser Campingplatz. Und der heißt auch so, weil da tatsächlich in der Nähe ein Meteorit ist. Den kann man gegen Geld anschauen, wenn man möchte. Wir haben es nicht getan. Uns hat es vor allem dahin gezogen, weil dieser Platz so unglaublich schön ist. Wir haben ja schon in der Vorepisode ein bisschen davon geschwärmt, wie toll die Fleisch- und die Essenskultur in diesem Land ist. Wir wollten da unbedingt mal unser erstes Brei machen. Brei ist der namibianische Ausdruck für Grillen, also das, was bei uns das Grillen ist, das ist dort eben das Brei. Also haben wir uns eingedeckt bei einem deutschstämmigen Metzger in der Nähe. Da hing noch an der Wand ein Meisterbrief von der Metzgereikammer in Regensburg.
Ach, geil.
Also wir wussten, wir kriegen da was Gutes und wir kriegen es auch richtig günstig. 2 Steaks, 4 Spieße, ein Knoblauchbrot und ein bisschen Biltong, das dort sehr verbreitete und leckere Trockenfleisch. Insgesamt 10 Euro.
Boah, und es ist Billigfleisch, aber nicht in dem Sinne, sondern wirklich gut vor Ort geschlachtetes Fleisch. Ne? Also ich glaube, billig, das ist auch, in Namibia ist das ja fast die Volksehre, dass man dort gutes Fleisch anbietet den Gästen.
Dieses Fleisch würde in Deutschland als Bio verkauft.
Ja.
Weil es da ganz anders ist. Die Tiere leben da eben auf großen Weideflächen, die werden nicht gefüttert, die müssen sich ihr Futter selbst suchen und durch diese ständige Bewegung auf der Futtersuche wachsen natürlich die Muskeln und das Fleisch wird zart und geschmeidig und lecker.
Okay.
Wunderbar. Das ist für mich der Namibian Way of Life.
Okay. So, und das heißt, ihr hattet schön viel Fleisch dann eingepackt, eingekauft, Lust darauf natürlich und habt dann abends irgendwie so den Grill angemacht im Sonnenuntergang, im Hintergrund die Wüste oder wie können wir uns das vorstellen?
So ziemlich, aber als der Sonnenuntergang kam, da waren wir dann schon fertig mit unserem Brei. Ja. Und das ist auch ziemlich wichtig, denn die Zeit, wo Sonnenuntergang ist, die muss man sich in Namibia unbedingt frei halten. Das ist da absolut stolze Tradition. Das A und O, wie mir Pierre Werner, der Restaurantbetreiber aus der Vorepisode, den ich zum Interview getroffen habe, gesagt hat, das muss man machen. Das heißt, man nimmt sich einen schönen Gin Tonic, setzt sich oder stellt sich in Richtung des Sonnenuntergangs und beobachtet einfach nur, wie die Sonne untergeht. hier mal zu hören.
Was siehst du da am Himmel?
Einen Sonnenuntergang.
Ja, was für ein. Im Hintergrund sind die Berge, die Sonne, goldenrot, erfüllt hier alles mit ihrem Licht, überzieht uns mit ihrer Restwärme. Die Bäume werden zu Silhouetten und alles hier wird ganz friedlich. Das ist unser erster richtiger Sundowner.
Ja, genau. Mit Gin Tonic.
Darum sage ich jetzt mal Prost.
Prost.
Das Genießen auf namibianische Art. Wie fühlst du dich jetzt?
Einfach nur wunderbar.
Man merkt, jetzt kommt der Tag zu einem Ende. Man wird auch selbst vielleicht schon ein bisschen müde. Ja, man fühlt sich einfach verbunden mit der Natur und kann das hier so herrlich genießen. Und im Hintergrund hört man die Schwalben. Da sitzt ein riesiger, gigantischer Schwalbenschwarm auf einem Baum. Und das hört sich so interessant an. Ich habe das für euch als ASMR-Bonus-Episode zu dieser Folge aufgenommen.
Wirklich gut. Man kommt da so runter, wenn man das hört. Man hört es dir auch ganz deutlich an, finde ich, dass du viel entspannter nochmal sprichst.
Absolut.
Und so, wow, das Leben genießen. Deswegen, also eine halbe Stunde diesen Sound zu bekommen, zum Beispiel auf einer langen Zugfahrt, dann guckt man so raus und die Landschaft zieht an einem vorüber und man träumt ein bisschen von Namibia und das, ich glaube, das funktioniert.
Ja, also es war wirklich ein ganz zauberhafter Moment da unter diesem Baum, wo diese Hunderte von Schwalben gepiept haben. Wir hören es ja auch hier im Hintergrund, also sich das auf der Länge von einer halben Stunde mal anzuhören. Wunderbar.
Kommen wir zurück zu den harten Fakten eurer Reise. So, zack, Atmosphäre mal aus hier. Wir sind ja immer noch in der Realität, Tom. Ne? Wir beide wieder zurück in Deutschland, so ist es halt. Aber träumen muss ja erlaubt sein und nachmachen erst recht. Und an der Stelle können wir doch gerne unsere Freunde von Camper Days nochmal erwähnen, weil die haben euer Abenteuer ja erst so richtig perfekt gemacht und auch drumherum so, was Beratung, was Service angeht, hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert, oder?
Total. Camper Days hat uns den Camper für diese Reise zur Verfügung gestellt. Also Camper Days ist ein Vermittler, ein noch recht junges Unternehmen, hat seinen Sitz in Köln. Der Vermieter, an den uns Camper Days vermittelt hat, heißt Britz aus Südafrika. Das ist ein praktisches Modell für Urlauber, also so wie man das vielleicht von der Mietwagenbuchung kennt, bucht man sich hier seinen Camper, nur dass man dabei ein bisschen mehr beachten muss. So, und man kennt es ja, wenn ich was ganz genau wissen will, wenn ich neugierig bin, dann verlange ich den Geschäftsführer zu sprechen und der heißt in dem Fall Raphael Mesek, der Chef von Camper Days, und er hat für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein paar ganz praktische Tipps, wenn man das mal nachmachen möchte. Ja, gerade in Ländern, wo es jetzt viel Platz gibt, Namibia gehört dazu, die USA zum Beispiel aber auch, da sollte man, sagt er, keine Angst haben, auch ein größeres Modell zu nehmen. Man gewöhnt sich beim Fahren daran. Aber ansonsten gilt, man muss sich da gar nicht so groß den Kopf zerbrechen, denn die Leute bei Camper Days wissen ziemlich genau, worauf es den Urlaubern ankommt.
Wir haben relativ früh gemerkt, dass Wohnmobile anmieten doch relativ komplex ist. Welchen Führerschein brauche ich, wenn das Fahrzeug über 3,5 Tonnen wiegt? Wie sieht das mit der Gasversorgung aus? Wie funktioniert der Kühlschrank? Wo kann ich die Kindersitze installieren? Jeden Tag kannst du bei uns anrufen und wir haben wirklich ein Team von Experten, die auch fast alle Wohnmobile auch schon von innen gesehen haben. Und dementsprechend kann dir da wirklich jeder professionell helfen, bei der initialen Auswahl des Wohnmobils oder bei Fragen zur Versicherung, zum Führerschein und so weiter und so fort.
Natürlich will man vorher auch mal so ein bisschen rumshoppen, nicht gleich da in die Beratung einsteigen. Das gehört ja auch so ein bisschen zum Träumen dazu, wenn man sich schon mal in den späteren Urlaub hineinversetzt. Also habe ich Raphael auch gefragt, naja, worauf muss ich denn generell achten, wenn ich mein Wohnmobil auswähle?
Die erste Hürde ist auf jeden Fall die Anzahl der benötigten Schlafplätze, weil alle Fahrzeuge haben mindestens 2 Schlafplätze, aber sobald es schon um 3 oder 4 geht, fallen doch einige Modelle weg. Sprich, man sollte sich erstmal darüber im Klaren sein, mit wie vielen Personen man da eigentlich reist. Dann eine sehr spannende Frage, gerade in Europa oder in Australien, Neuseeland, benötige ich eine Nasszelle im Wohnmobil? Also sprich Dusche, Toilette, möchte ich das im Wohnmobil haben oder nicht? Mit Nasszelle ist schon deutlich teurer. Dafür hat man halt den Luxus, dass man auch dort duschen kann, wo immer man möchte. Mein Tipp, wenn man noch nie mit dem Wohnmobil unterwegs war und einfach sagt, man möchte es ausprobieren, einfach bei uns anrufen und sich erstmal initial beraten lassen.
Klingt alles sehr fair. Ich kenne das nur tatsächlich von irgendwelchen Inselurlauben, wo man dann spontan auch nochmal so einen Mietwagen dazu bucht. Da muss man ja wirklich höllisch aufpassen. Sind die da bei Camper Days so ein bisschen fairer oder wird man da auch mal über den Tisch gezogen? Wie war das jetzt? Weil es ist ja oft ein langer Vertrag, das Kleingedruckte. Man hat gar keine Lust, sich alles durchzulesen. Wie war das?
Ja, du meinst diese Masche, wo einem dann noch am Schalter gesagt wird, nee, sie müssen noch diese und jene Versicherung abschließen, sonst dürfen sie ja gar nicht vom Hof fahren. Ja, das kennt man, ne?
Ja, genau.
Wir haben es ja ausprobiert und bei uns war das nicht der Fall. Wir haben unsere Einweisung, die übrigens sehr, sehr intensiv und sehr, sehr genau war, vor Ort bekommen, aber ansonsten mit hier noch was draufzahlen und da noch was abschießen. Nee, das gab es nicht. Also am besten ist im Wohnmobilbereich, sagt Raphael, man schaut vorher, wie man sich absichert, entweder über den Vermieter oder bei Camper Days direkt über eine deutsche Zusatzversicherung. Also da lohnt es sich, sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen und zu vergleichen.
Ah, okay.
Gut, im Zweifel ruft man eben an, lässt sich beraten, aber dann ist das eben auch geklärt. Und vor Ort gibt es keine bösen Überraschungen.
Ja, das ist gut. Also geht da nicht hinterher noch jemand mit einer Lupe ums Auto und guckt sich alles genau an, sondern ist alles gedealt vorher schon, oder?
Eine Übergabe gibt es natürlich am Schluss schon. Das ist klar. Aber so diese Masche, die man auch kennt, da wird dann schnell mal noch ein Kratzer gefunden und der kostet dann mal 1000 Euro. Zumindest wir haben es nicht erlebt und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass das da flächendeckend passiert.
Ah, okay, also schöne Empfehlung, Camper Days auf jeden Fall mal anschauen. Man kann natürlich auch Preise vergleichen, mal gucken, was es sonst noch gibt auf dem Markt, aber Camper Days, sagt Tom, ist auf jeden Fall in Ordnung und ansonsten gilt ja eh, mit dir sollte man sich nicht anlegen.
Der erste Versuch war schon mal nichts.
Die ganze Schussgeschichte, darüber müssen wir noch sprechen hier im Podcast. Ja, so klingt eine spannende Reise, wenn es vor Ort ordentlich was zu erleben und zu genießen gibt und alles auch möglichst top geregelt ist.
Ja, also anders als bei dir, ne? Oder wenn ich da mal in deinen Koffer schaue, da...
Wieso? Moment, wieso schaust du jetzt hier in meinen Koffer? Ist alles top secret ein? Na, sagen wir mal, kreatives Chaos.
Ja, ja, ja. Und wo sind denn da die Pflaster? Oder Sonnencreme hier? Was ist mit Reiseapotheke eigentlich bei dir?
Ja, du, da setze ich ja im Notfall immer gerne auf dich, weißt du doch.
Ist klar. Also ich habe tatsächlich ja schon an alles gedacht. Dank der Checkliste von unserem Partner LTA Reiseschutz. Habe ich auch schon vielen Leuten empfohlen. Weißt ja, ich mag das so ein bisschen geordnet.
Absolut, ja, muss ich mir unbedingt vor der nächsten Reise auch mal wieder anschauen, diese Checkliste. Da stehen alle wichtigen Medikamente drauf, die man dabei haben sollte. Das ist ja schon, ja, ist wichtig, weiß ich, stimmt.
Gerade bei Fernreisen, Antiallergika, da geht's los, Mückenschutz und was nicht alles. Und wenn man dann so in Aufregung ist, viel packen muss, da kann man auch schon mal was Wichtiges vergessen bei der Reiseapotheke. Ja, oder so wie du jetzt, die Pflaster, die Sonnencreme.
Ja. Dafür sind ja gute Freunde da, also du in dem Fall, Tom, ne? Du bist ja meine Notreiseapotheke, sag ich mal. Ganz romantisch. Und für alle anderen gibt es die Checkliste von LTA. Die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
Und was machst du, wenn ich mal nicht dabei bin bei so einer Reise?
Tja, da habe ich ein Problem, das stimmt. Also, okay, versprochen, ich druck mir diese Liste auch aus und bei der nächsten Reise ist sie garantiert sogar mit im Koffer dabei, versprochen. So, wir sind in Namibia zu Gast, aber erstmal wollen wir noch weiter auf deine Fahrt gucken, auf das, was deine Freundin und du, was ihr so gemeinsam erlebt habt. Und du hast eine Safari versprochen, da bin ich jetzt gespannt, vor allem auch auf Tierbegegnungen.
Ja, das ist ja für so ziemlich alle, die dorthin fahren, der Grund schlechthin, weswegen man dahin fliegt. Man möchte sie sehen und man kann sie auch eigentlich überall sehen. An der Straße, dahinter einem Zaun, taucht auf einmal eine Giraffe auf. Einfach so, bei unserer Fahrt. Wir sehen manchmal auch Rinderherden oder eine Affenherde, die schnell mal noch die Straße überquert, bevor wir ankommen. Aber wir wollten natürlich auch so die großen, bekannten, exotischen sehen. Also haben wir uns in Richtung Nationalpark aufgemacht, um da zum Beispiel Nashörner zu sehen. Eigentlich wollten wir zum Etosha-Nationalpark. Mhm. So wie, ich sage mal, 99% aller Namibia-Reisenden, weil das da so zum praktisch absoluten Pflichtprogramm gehört. Wir haben dann aber gesagt, nein, wir haben unser Zuhause überall dabei. Wir können mehr oder weniger halten, wo wir möchten. Wir können auch hinfahren, wo wir möchten. Wenn ihr Informationen über Etosha sucht, da gibt es in diesem Podcast-Portal, wo ihr uns jetzt gerade hört, wahrscheinlich um die 100 Folgen, wo ihr Informationen dazu findet. Wir bei Lieblingsreisen, wir schauen ja immer, dass wir das Besondere finden, was noch nicht so bekannt ist. Und darum sind wir in Richtung Waterberg-Nationalpark gefahren.
Das finde ich gut, dass du es auch nochmal so betonst, dass wir eben diese ja, Geheimtipps rausfinden wollen. Nicht das, was alle besuchen, wo jeder Blogger gefühlt schon mal war, jeder Instagrammer. Nein, wir suchen die besonderen Orte auf und sind auch wirklich vor Ort. Das bedeutet ja in eurem konkreten Fall, ihr musstet die Route umschmeißen. Wir haben in Episode 1 schon mal über diese Offline-Karten gesprochen. Da habt ihr hoffentlich einen großen Distanzrahmen angegeben, oder? Also ihr konntet die Route einfach ändern im Navi. Oder wie habt ihr umgeplant dann die Route?
Exakt. Wir haben Karten runtergeladen, die mehr oder weniger ganz Namibia abdecken, sodass wir da wirklich absolut flexibel waren. Und sobald wir dann auch im WLAN waren, konnten wir spontan auch woanders anfragen. Das war dann überhaupt kein Problem, sodass die Route dann auf neue Weise ging. Und wir sind zum Waterberg Plateau Camp gefahren. Der Waterberg ist ein Tafelberg. Wer den Tafelberg aus Kapstadt in Südafrika kennt, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Das ist der Hintergrund und davor erstreckt sich diese wunderbare namibianische Landschaft, durch die man fährt über Gravel Roads, also Straßen, die voller Kiesel sind, so wie übrigens der Großteil unserer Reise. Da ändert sich dann auch das Fahrgeräusch total. Also immer hört man so dieses Pling, Pling, Pling von den Kieseln, die an das Fahrzeug schlagen von außen. Ist uns aber nichts passiert, also kein Steinschlag oder so. Man muss nur die Geschwindigkeit etwas anpassen. Ja, und dann kommt man dahin und freut sich auf die Safari, die wir dort gebucht haben.
Ja, ihr habt ja einen Rhino Drive gebucht, also grob übersetzt Nashornfahrt. Kann erstmal alles bedeuten. Was war es dann am Ende?
Es war tatsächlich genau das, also eine Hirschfahrt zusammen mit einem Ranger. Das heißt, man steigt in ein Auto und wird dann vom Camp weggefahren in den angrenzenden Nationalparkbereich. Da leben die Tiere ganz natürlich. Nicht nur Nashörner übrigens, auch noch viele andere, Springböcke, Giraffen, haben wir auch alles auf dieser Fahrt gesehen. Die Hauptattraktion, das sind natürlich die Nashörner, die Rhinos. Die kommen da gegen Abend an die Wasserlöcher, also extra angelegte Stellen, wo die was trinken können. Andere Ranger sind da in der Gegend unterwegs und sagen dann Bescheid, okay, hier gibt's sie. Und dann kommt man dahin und diesen Tieren auf wenige Meter nah, was ganz Besonderes.
Was gefällt dir am besten?
Erstmal die Ruhe, dann auch die ganzen Tiere, die man sieht. Da vorne sind drei Nashörner.
Tatsächlich. Zwei Eltern und ihr Baby, oder?
Ja, schaut so aus. Oh, ist das süß, das Nashorn.
Das streckt sich gerade und da legt es sich jetzt hin, in den Schatten von einem schönen Baum.
Ja, wahrscheinlich ist denen auch so heiß.
Das eine kommt ein bisschen näher. Wollen wir mal ein Stück weggehen?
Ja, lieber langsam zurückgehen, Stimme senken. Aber ist ein Ranger dabei mit einem Gewehr.
Genau, da kann nichts passieren. Und wir können die noch ein bisschen beobachten.
Boah, das stelle ich mir richtig schön vor. So ganz nah an den Tieren dran, die man sonst im Zoo höchstens mal sieht. Aber dort ja wirklich in viel realistischerer Umgebung. Und aber dann noch einen Experten an der Seite haben, der auch noch aufpasst. Und nicht tausende Touristen, sondern ihr wart dann wirklich zu dritt, oder?
Wir waren etwas mehr, eine kleine Gruppe.
Ah, okay.
Aber eben auch nicht wesentlich mehr. Also mit dem Massenbestaunen, wie man das im Zoo sieht, hat das wirklich nichts zu tun. Sondern da geht's wirklich auf Tuchfühlung mit den Tieren.
Und wir hatten in Episode 1 auch ein bisschen drüber gesprochen. Das Schlafen hat ganz gut funktioniert, aber zwischendurch wolltet ihr dann immer wieder Lodges auch besuchen, um so ein bisschen mal dieses Hotel-Feeling auch zu haben. Wie hat sich so mit der Zeit entwickelt? Die Schlafqualität sowohl unterwegs als auch in den Lodges?
Ja, das hat sich tatsächlich zu meiner Überraschung gar nicht viel genommen. Mhm. Also man schläft in diesem Camper sehr, sehr bequem, freut sich dann aber trotzdem auch mal auf ein richtiges Zimmer mit Klimaanlage drin und einem anständigen großen Bad. Das ist dann so der Luxus, den wir uns eben gegönnt haben. Aber danach haben wir uns dann doch immer gefreut, wenn es wieder ins nächste Campingplatzabenteuer ging. Zum Beispiel unser nächster Stopp, die Roysand Desert Lodge. Die liegt außerhalb der Namib-Wüste in Richtung Windhoek, der Hauptstadt. Und das ist ein Campingplatz mit einer Farm irgendwo im Nirgendwo gelegen. Und die Gastgeber haben uns erzählt, das ist noch eine der kleineren Farmen in Namibia. Die hat nur 12.000 Hektar.
Nur.
So, und wenn man sich jetzt unter dieser Zahl 12.000 Hektar nicht so richtig was vorstellen kann, das ist ungefähr die Fläche des Stadtgebiets von Osnabrück.
Krass. Und das müssen die alles da bewirtschaften dann?
Nein, davon wird nur ein ganz, ganz kleiner Teil bewirtschaftet und auch nur ein ganz kleiner Teil touristisch. Das ist dieser Campingplatz, wo wir gewesen sind.
Wie war es da so auf dem Campingplatz? Ich gucke ja in Deutschland immer, wenn ich mal auf dem Campingplatz bin, woher kommen die anderen so? Und dann sehe ich da manchmal irgendwie Kennzeichen, die aus der Heimat hier kommen und denke mir, cool, auch jemand da, vielleicht lernt man sich mal kennen. Wie ist es da? Was lernt man da so für Menschen kennen, wenn man dort campt?
Ja, das ist die Sache. Es gab keine anderen.
Ach so.
Okay. Wir waren da tatsächlich alleine.
Was?
Also fast. Wir sind da schon noch mal ein paar anderen Leuten über den Weg gelaufen, aber da, wo wir gestanden haben mit unserem Camper, waren wir praktisch allein. Nur für uns und ein paar Tiere. Witziges Erlebnis vielleicht noch? Es gibt da so einen kleinen Pool. Das ist eigentlich mehr so ein eingefasstes Wasserbecken, relativ algig und trüb. Man hat uns aber gesagt, das sei zum Baden geeignet. Wir haben uns das angeschaut, haben uns dann gesagt, nee, eher nicht so ganz unsers. Und dann haben wir unser Brei gemacht dort. Wir haben es gegrillt und haben dann gesehen, wie da Tiere angekommen sind.
Oh je.
Eine Affenherde, um genau zu sein. Die kamen so einen Hügel runter, dann gab es da so einen Zaun, da sind die einfach drüber gesprungen. Das können die ohne Probleme. Und ich dachte, oh, jetzt haben wir die mit unserem Essen angelockt, gleich stehen die hier vor uns. Wir haben die aber überhaupt nicht interessiert, sondern die sind weitergezogen, trapp, 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 trapp. Und dann sehen wir, wie die zu diesem kleinen Pool hingehen. Ja, und da mal schön Bad nehmen.
Ja, warum nicht mal mit Affen baden? Es wäre gegangen.
Ja.
Ja, vielleicht besser nicht. Vielleicht will man das dann lieber nicht. Und wie ist das? Ich stelle mir das schon auch ein bisschen gruselig vor. Ich meine, dann hört man da nachts dieses Gezirpe, die Tiere vielleicht noch. Und ihr wart fast alleine auf dem Campingplatz. Das ist ja irgendwo was zwischen Romantik und vielleicht auch mal ein bisschen Panik. Oder wie habt ihr es erlebt?
Also für uns gab es jetzt keine Panik. Ich sag mal, zum einen kommt man natürlich dahin, weil man das möchte, so dieses Stück Abgeschiedenheit, allein sein, vielleicht fast sogar ein bisschen einsam sein. Und zum anderen weiß man, diese Farms, diese Lodges, die sind alle auch eingezäunt, die sind in aller Regel auch bewacht. Man muss sich da jetzt keine Sorgen machen, wenn man da ins Bett geht, dass dann kurze Zeit darauf irgendwie ein Einbrecher vor der Tür steht oder auch ein wildes Tier.
Okay.
Ist uns jedenfalls nicht passiert. Das heißt, wir haben uns sicher gefühlt.
Herrlich. Und da können wir ja das Thema Schießen wieder anfügen. Es ist aber Tontaubenschießen gewesen. Wir haben jetzt ein paar Mal Schussgeräusche hier in dieser Episode versteckt, auch um es ein bisschen aufregend zu gestalten. Am Ende können wir auflösen, nein, du hast natürlich kein Tier irgendwo erschossen in freier Wildbahn, sondern
natürlich nicht,
auf Tontauben geschossen. Was ja ein sehr spannendes Hobby ist für viele, die das auch richtig nerdig betreiben und richtig gut da drin sind. Bei dir wusste ich das jetzt noch nicht, dass du sowas privat gerne mal machst.
Ja, also ich habe es tatsächlich schon mal in Deutschland gemacht und ich finde es auch wirklich interessant. Also eine Tontaube ist ein kleines Ziel, eine Scheibe, das kann man sich vorstellen wie so ein Terrakotta-Blumenuntertopf.
Ja.
Der wird von einer Maschine in die Luft geschleudert und man selbst hat dann eine Schrotflinte in der Hand, legt an, zielt und versucht diese Scheibe, die Tontaube, in der Luft zu treffen. Sehr, sehr cooler Sport, zu Recht olympisch. Eugene, der Gastgeber, der macht das mit den Gästen. Also habe ich gesagt, bin ich dabei. Dann sind wir zu der Anlage hingefahren und ein Mitarbeiter von ihm hat sich an der Maschine postiert. Man musste dann immer Pull rufen, also ziehen. Und das war das Kommando, dass jetzt die Tontaube ausgeworfen werden soll. Und ich habe angelegt.
So, der Tom kriegt jetzt erstmal Ohrenschützer auf.
Okay, get yourself comfortable. And when you're ready, you call Pull.
Yeah.
Pull!
Der erste Versuch war schon mal nichts.
Stimmt. Gut, dann machen wir den nächsten Schuss.
When you ready?
Pull!
Wow. Das ist so krass, wie das in die Schulter reindrückt. Echt hardcore. Jedes Mal so ein kleiner Schlag auf die Brust.
Bisher gab es auch noch keinen Treffer.
Ich schieße ein bisschen zu niedrig.
Just relax.
Okay.
Pull! There we go.
Die habe ich getroffen! Die habe ich getroffen! Voll erlegt das Viech, aber sowas von Hammer. Gutes Gefühl.
Okay. You ready? Pull! Ah, too quick.
Oh, da hätte ich auch mal Lust drauf. Aber ich kann mir schon vorstellen, so mit der Wumme in der Hand, das ist schon auch ein Nervenkitzel und vor allem so ein Rückstoß, hast du ja schon beschrieben. Ohne ist es nicht, man muss konzentriert sein dabei.
Total, also dieser Rückstoß ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist jedes Mal wie so ein richtiger Schlag auf die Brust. Mhm. Ich hatte selbst nach der Rückkehr in Deutschland noch einen großen blauen Fleck an der Stelle. Wie ich es eingangs gesagt hatte, eine Erinnerung, die man wirklich in keinem Laden kaufen kann, die habe ich mir sozusagen in Form dieses blauen Flecks vom Tontaubenschießen mitgenommen.
Ach, sehr schön. Okay, aber das ist dann schon mal wert, würde ich jetzt einfach behaupten.
Absolut.
Irgendwo in Namibia Tontaubenschießen, das ist schon sehr, sehr cool. Am Ende auch dieser zweiten Namibia-Folge gibt es eine Top 3 und wir sind sehr gespannt, was ist auf Platz 3 gelandet.
Diesmal gibt es 3 Tipps, wo man sehr gut einkehren kann. Auf Platz 3 landet bei mir die Elisenheim Guest Farm, betrieben von der deutschstämmigen Familie Werner. Deren Sohn Pierre haben wir in der ersten Episode kennengelernt. Das ist super für den Start oder für das Ende der Tour, weil diese Farm ganz in der Nähe von Windhoek liegt und damit auch in der Nähe des Flughafens. Und wenn man dort startet, dann hat man einfach schon mal einen sehr guten Ausgangspunkt.
Und wo wir eine Farm haben, da haben wir sicherlich auch ein Hotel in der Empfehlungsliste. Dein Platz 2 ist nämlich
die Otchibamba Lodge. So ziemlich, sage ich mal, in der Landesmitte gelegen. Verkehrsgünstig an der wichtigen Schnellstraße B2. Das ist ein Hotel, bei dem Tiere, Giraffen, Böcke bis an den Pool kommen. Weil zu diesem Hotel auch noch so eine Art Park gehört. Da leben die Tiere unberührt drin. Ja, und die sind natürlich auch mal neugierig, was für Zweibeiner sich da so tummeln.
Und damit das absolute Highlight, ein Geheimtipp, den man nur bekommt, wenn man vor Ort war oder wenn man Lieblingsreisen hört. Platz 1 für Namibia.
Das Meteorite Rest Camp. Das ist der Ort, wo wir den Sundowner genossen haben. Klein, aber fein und wunderbar, weil auch jeder Platz seine eigene Breistelle zum Grillen mit dabei hat. Hervorragende Atmosphäre und ein kleiner, sehr sauberer Pool, in dem man dann auch wirklich unbeschwert reinspringen kann. Es gibt keine Begegnung mit Affen, höchstens mal mit den Schwalben, die da am Abend zirpen. Und das kann man wirklich, wirklich genießen.
Also eigentlich, wenn ich so einen Strich jetzt drunter mache, Namibia absolutes Reiseziel für alle, die Abenteuer mögen, für alle, die Tiere mögen, für alle, die Action wollen, für alle, die gut essen wollen. Also eigentlich für jede und jeden, für alle, die das gerade hören. Ich hätte jetzt richtig Bock, da auch mal hinzureisen. Und so Empfehlung noch, von der Jahreszeit her hast du, glaube ich, gesagt, Herbst ist auf jeden Fall gut. Also Herbst in Deutschland, ne?
Herbst ist gut. Der ausgehende Oktober, da endet dann der dortige Winter. Danach kommt die Regenzeit. Ansonsten, ja, passt das.
Ja, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Und wir wollen gerne an dieser Stelle nochmal die ASMR-Sonderfolge empfehlen. Das ist quasi der perfekte Übergang, jetzt nach dieser Episode nochmal allein in diese Geräuschewelt einzutauchen. Tom und ich schweigen dann. Es gibt nur eine kurze Einleitung von unserem Sprecher. Und dann 30 Minuten der Sound der Wüste mit so ganz tollen Schwalben-Sounds, die da irgendwo saßen, die auf dem Baum, glaube ich, so war das. Und,
ja, genau. Ich habe das in mich aufgesogen und es war wunderbar. Ich hoffe, ihr könnt es genauso genießen, wie ich es getan habe.
Auf jeden Fall mal reinhören. Danke, Tom. War doch wieder ganz spannend, muss ich sagen.
Und wie? Bis dann.
Podcast? Ja, spannend. Aber ich mache lieber Werbung im Radio. Gut, noch besser? Radio Plus Podcast. Die Podcast-Fabrik hilft dir dabei. Wir produzieren deinen Unternehmenspodcast, bringen ihn auf alle Plattformen und pushen die Reichweite mit Radiowerbung. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.